Unser Predigtext kommt heute aus Deuteronomium, Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erde sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er eurem Vater geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtigen Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihm lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihm hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich euch heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christus. Amen. So spricht hier Gott durch seinen Propheten zu seinem Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern für sich erwählt, dass du sein Eigen seiest. Wenn wir uns diese Aussage näher überlegen, so kann uns das wohl erschrecken. Also liebt Gott durchaus nicht einfach alle? In der Tat, wir verstehen nicht, was Gottes Liebe ist, wenn wir nicht von dieser überraschenden Aussage still geworden sind. Wir denken leicht anders. Wenn Gott liebt, dann muss er doch unbedingt alle lieben. Aber muss er denn das? Nein, Gott muss keinen einzigen lieben. Ein Anrecht darauf hat ohnehin keiner. Gewiss, Gott ist Liebe, das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da lesen wir, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Aber Gott ist es niemanden schuldig, ihn zu lieben. Er würde nicht weniger Gott sein, wenn er es unterlassen würde. Und es würde auch nicht echt und wirklich Liebe sein, wenn sie sich quasi automatisch über alle ergießen würde. Gottes Liebe ist aber echt und real. Er liebt die, die er lieben will, die, die er sich dazu aussucht, dass er sie liebt. Wenn er liebt, dann einzig und allein darum, weil er ihn dazu erwählt hat. Dann darum, weil er ihn nicht übersehen hat. Dann darum, weil er nicht an ihm vorbeigegangen, sondern bei ihm stehen geblieben ist. Weil er ihn angesehen hat und auf ihn zugegangen ist und ihn gesagt hat, du, dich habe ich gern. Mit dir will ich mich verbinden, mit dir zusammen will ich ein Paar sein. Aber wer ist der Partner, den Gott sich angesucht hat? Manch höre und staune, es ist das Volk Israel. So heißt es ja in unserem Bibeltext, wonach Gott es ausgerechnet zu diesem Volk sagt: Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern auf der Erde erwählt zum Volk des Eigentums. Das heißt, zu einem Volk, das ihm zugehörig und anvertraut ist. Es steht ihm so nahe wie die eigene Augapfel. Es gehört ihm, wie unser Bibeltext sagt, weil er dieses Volk mit starker Hand aus dem Griff des ägyptischen Herrschers herausgeführt hat. Gott hat das Volk dort herausgeführt, damit es ihm gehöre. Damit ist nicht gemeint, dass Israel jetzt von Regen in der Traufe geraten ist, von der einen in eine andere Sklaverei. Gott hat das Volk in die Freiheit geführt, damit er nun mit seinem Befreier verbunden sei, damit es in der Zugehörigkeit zu ihm frei sei. Seine Freiheit ist eine Freiheit in der Bindung an ihm und in der Freiheit von allen unterdrückerischen Abhängigkeiten. Aber nun geht das Bibelwort aufregend weiter. Nämlich die Frage stellt sich, warum hat Gott ausgerechnet die Israeliten erwählt? Darauf erfolgt die überraschende Antwort. Nicht hat Gott euch angenommen und euch erwählt, darum, dass ihr mehr wert als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Zu Hochmut gibt es auf Seiten dieses Völkleins keinerlei Anlass. Es hat keinen Vorzug vor den anderen, geschweige vor den mächtigen und hochentwickelten Völkern. Kein Vorzug militärischer oder machtpolitischer Art, aber auch keinen intellektuellen oder moralischen oder körperlichen Vorzug. Was dieses Völklein auszeichnet, ist nur das eine. Es ist das Kleinste. Wenig, allzu wenig im Vergleich mit all dem anderen, die doch sonst diesen oder jenen Vorzug haben. Man konnte eher noch sagen, hätte es irgendein Vorzug vor den anderen, so wäre Gott an ihn vorbeigegangen. So wie an jenen anderen irgendwie eindrücklichen Staaten. Denn so ist es ja. Indem Gott sich diesen Kleinsten zuwendet, geht er vorüber an denen, die stark und imposant sind. Was da gesagt wird, ist nicht zufällig bloß dieses eine Mal von Gott gesagt. Dieser Ton wird immer wieder in der Heiligen Schrift angestimmt. Zum Beispiel im Lied der Hanna, die eine schwere Fügung durchgemacht hat. Sie singt nach 1. Samuel, Kapitel 2. Gott, der Herr, hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn den Stuhl der Ehre erben lasse. Aber die Gottlosen müssen zunichte werden in Finsternis, denn viel Vermögen hilft doch niemand. Beachten wir übrigens, die Gottlose sind hier, die gegenstehen, mit denen sich Gott verbündet hat. Ihre Gottlosigkeit besteht also darin, dass sie die Armen in den Staub treten. Dieselbe lesen wir im Maria-Lobgesang im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 52. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Ein anderes Beispiel findet sich bei Apostolos Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weise zunichte mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Diese Zitate machen deutlich, dass die Zuwendung Gottes zu Menschen nicht auf einen menschlichen Entgegengekommen beruht. Die Zuwendung Gottes beruht einzig und allein darauf, dass Gott in seinen freien Erbarmen denen entgegenkommt, die zu seinen Entgegengekommen gegenüber ihn gar nicht in der Lage sind. Diese Wahrheit bringt eine wichtige Folgerung für uns mit sich. Gerade in der Welt von heute wird unser Blick durch die Medien wieder und wieder zu dem hingelenkt, was in unserer Menschenwelt am höherer und höchster Stelle steht. Hin zu einem Fürstenpaar, das Hochzeit feiert. Hin zu Sportlern, die schnell rennen oder mit dem Fußball ins gegnerische Tor treffen oder die hart boxen können. Aber nun wird uns auf einmal durch das Bibelwort etwas zugemutet. Wenn wir Gottes Wille verstehen wollen, dann müssen wir unsere Blickrichtung ändern. Gott kann nicht nach oben schauen. Er schaut nur nach unten, hin zu dem, was schwach und arm und niedergedrückt ist, hin zu denen, die am Boden liegen. Dass Gott uns liebt, das liegt nicht an Vorzügen und Verdiensten auf unserer Seite, sondern allein an Gottes Erbarmen. Israel hat sich seine Erwählung nicht verdient, und Gottes Erwählung kann ich mir auch nicht verdienen. Gottes liebevoller Blick fällt auf die, die mit menschlichen Maßstäben gemessen armselig, klein oder jedenfalls nicht erwählenswerter sind als andere. Gott erwählt, nicht die Menschen. Und ich kann mich noch so verdrängeln und rufen, ich bin erwählt, weil Gott erwählt, nicht ich. Deswegen hat der Genfer Reformator Johannes Calvinus mal so geschrieben: Je größer die Gnade, mit der jemand ausgezeichnet wurde, umso ernstlicher ist seine Verpflichtung, gottesfürchtig und gerecht zu leben. Denn davon spricht unser Bibeltext zuletzt. Gott hält den Bund und bewahrt die Barmherzigkeit gegenüber denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. So dieser Liebe Gottes gilt uns bedingungslos. Sie geht uns so an, dass wir uns daraufhin nicht auf die faule Haut legen können. Es folgt auch hier, dass wir uns regen und bewegen. Und dazu nennt unser Bibeltext dreierlei. Zuerst, dass wir erkennen, dass Gott der wahre Gott ist. Es geht dabei um eine Glaubenserkenntnis. Und dann, aber wir glauben nicht blind, sondern im Glauben öffnen wir unsere Augen und nehmen den wahr, der sich in seiner Liebe uns zuwendet. Infolgedessen, wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Nicht nur der Kopf wird dabei also regsam, sondern auch unser Herz. Und schließlich, Jesu Christus ist Teil dieser Geschichte. Mit Christi Auferstehung hat Gottes Erwählungsgeschichte neue Kapitel bekommen. Gottes Bund öffnet sich für die ganze Welt, für Juden und Heiden. Wir sind Mitbewohner geworden, Mitbürger in Gottes Erwählung. In unserer Taufe sind wir in Gottes Erwählungsgeschichte hineingetauft und mit ihr verbunden worden. Eine Geschichte, die vor mir angefangen hat. Eine Geschichte, die von Gottes liebvollen Blick begleitet wird. Kostbar bist du mir, sagt Gott auch zu uns heute. Du und ich, wir sind erwählt. Aus Liebe. Darauf können wir uns verlassen. Gott hält mir die Treue, auch wenn ich vor ihm davonlaufe. Dafür steht die Taufe, für uns Christen das Zeichen des Bundes und der Erwählung. Es gibt andere Erwählungszeichen, aber die Taufe, das ist unseres. Du bist getauft, ein Zeichen dafür, dass Gott dich liebevoll ansieht und dich bei Namen ruft. Du bist erwählt, nicht weil du Großes geleitet hast, sondern weil Gott dich liebt. So, wir sind erwählt, dass wir Zeugen der aufrichtenden und zurechtbringenden Liebe Gottes werden. So dürfen wir Menschen sein, die zu hören können, Menschen, die sich anderen mitteilen können, Menschen, die ein rechtes Wort zur rechten Zeit sagen können oder die bei Lasten mit anfassen können. Die göttliche Erwählung wird für uns konkret in unsere Berufung, in die Bereitschaft zu solchen Bestimmten tun. Gott, der uns erwählt und uns beruft, will uns aussenden unter all die vielen, die er jedenfalls doch liebt. Die unter am Boden liegen und die Elend zu kurz kommen. Hoffentlich hören wir seinen Ruf und hoffentlich lassen wir uns von ihm aussenden. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch alle. Amen.